45,7% der Menschen im Land haben binnen Jahresfrist mindestens einmal Nackenschmerzen. Männer seltener, Frauen häufiger, vor allem in den 30ern. Aber nur bei den allerwenigsten lässt sich eine konkrete Ursache finden, ein abwendbar gefährlicher Verlauf. Wie man den Betroffenen richtig helfen kann, dafür gibt es Tipps in einer neuen S3-Leitlinie. Über die sprechen wir heute und über eine Reise durch 20 Jahre Nackenschmerzen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Evidenz-Update-Podcasts. Wir, das sind
Martin Scherer,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und heute ist wieder bei uns dabei
Thomas Kötter,
Professor für Lehre in der Allgemeinmedizin am Institut für Allgemeinmedizin der Uni zu Lübeck, hausärztlich tätig, ebenfalls in Lübeck in einer Praxis, und diesmal Koordinator der neuen S3-Leitlinie, nicht spezifische Nackenschmerzen. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Kötter. Moin, Herr Scherer.
Moin.
Moin, Herr Nössler.
Moin, Thomas. Schön, dass du wieder dabei bist.
Wie geht's Ihnen beiden?
Mir geht's gut. Vielen Dank.
Danke. Ich bin völlig ohne Nackenschmerzen aufgewacht heute.
Gut, dann wollen wir jetzt vor allem Sorge tragen, dass nicht durch diese Aufzeichnung noch irgendwelche Nackenschmerzen entsprechen. Also, wir haben schon gesagt, es gibt eine neue S3-Leitlinie, nicht spezifischer Nackenschmerz. Die ist just, wie wir auf Sendung gehen, publiziert worden. Man kann backstage dazu sagen, wir haben das mit Sperrfrist im Vorfeld aufgezeichnet. Und diese Leitlinie ist ein Update und ein Upgrade, das schreiben die Autoren selbst zu der bekannten S1-Handlungsempfehlung. Wir haben verabredet, dass ich mich versuche, so ein bisschen zurückzuhalten heute. Bevor wir einen Überblick geben, wollen wir mal so ein bisschen zurückblicken. Wir haben jetzt eine S3-Leitlinie, Thomas Kötter, da muss einiges passiert sein. Das ist so das erste Gefühl, das sich aufdrängt, oder?
Naja, also mir fällt sofort ein, dass es vor 20 Jahren noch keine Smartphones gab. Und das ist beim Thema Nackenschmerzen, glaube ich, besonders relevant, weil wahrscheinlich sich die Einführung von Smartphones und anderen Gadgets auf die Epidemiologie von Nackenschmerzen ausgewirkt hat. Stichwort Tech-Neck. Und aber auch therapeutische Möglichkeiten oder Präventionsmöglichkeiten dadurch erwachsen sind. Stichwort Apps.
Also DIGA oder sowas.
Es gibt keine zugelassene digitale Gesundheitsanwendung in diesem engeren Sinne, die wir also verschreiben können in Deutschland für Nackenschmerzen. Aber es gibt durchaus Apps zum Selbstmanagement von Nackenschmerzen, wo Übungen demonstriert werden und so.
Mhm. 20 Jahre wollen wir so ein bisschen umrunden. Hat sich da richtig viel getan? Was hat sich seither getan? Sie haben schon gesagt, okay, Etiologie ist das eine, Apps ist das andere. Was ist Ihnen noch aufgefallen in der Beschäftigung, wenn Sie 20 Jahre zurückblicken?
Also Nackenschmerzen ist jetzt so ein Thema, was nicht so dynamisch ist, sage ich jetzt mal, wie andere Leitlinienthemen durchaus. Aber was vor 20 Jahren noch anders war, dass also NSAR von ihrer Wirksamkeit noch höher eingeschätzt wurden, als wir das jetzt tun müssen, nachdem wir da neue Erkenntnisse gesammelt haben. Paracetamol ist in der Zwischenzeit bei Schmerzen im Bewegungsapparat relativ aus der Mode gekommen, auch aus Unwirksamkeitsgründen. Und ich sag mal, die Möglichkeiten der Bildgebung, Stichwort MRT, CT, haben sich natürlich in den letzten Jahren auch rapide weiterentwickelt und damit vielleicht auch die Versuchung, diese zu nutzen.
Mhm. Machen wir es nochmal an Ihnen beiden fest. Thomas Kötter, wie sind Sie in dieses Leitlinienthema gekommen? Aus innerem Interesse, aus einem persönlichen Versorgungsdruck, den Sie im klinischen Alltag erlebt haben, oder wie kam es dazu?
Das ist ein bisschen vielschichtiger. Ich war damals Bestandteil des Leitungsteams der Ständigen Leitlinienkommission, wie sie damals noch hieß. Und da war großes Thema, dass die S1-Handlungsempfehlungen Nackenschmerzen ausliefen. Die waren auch schon mal verlängert worden. Und dann haben wir die Autoren gefragt, habt ihr Lust, da wieder euch ranzusetzen, eine Aktualisierung zu machen? Und da haben wir eher zurückhaltende Reaktionen bekommen. Und dann dachte ich aber, dieses Thema, das ist so wichtig, dass wir da jetzt nicht das hausärztlich aus der Hand geben dürfen als Leitlinienthema. Denn wenn diese Leitlinie einfach verschwunden wäre, dann hätten sich ja andere Fachgesellschaften ranmachen können und das Thema für sich besetzen können. Das war so ein Beweggrund. Und dann gab es zu dem Zeitpunkt zum zweiten Mal eine Ausschreibung vom Innovationsfonds, vom gemeinsamen Bundesausschuss zur Förderung von Leitlinien. Und das kam so ein bisschen vom Timing her beides zusammen, dass ich dann gedacht habe, Mensch, könnte passen, ich schreibe einen Antrag, und dann sind diese Gelder auch bewilligt worden, und so kam es dazu, dass ich dieses Upgrade und das Update der bestehenden Leitlinie koordinieren durfte.
Sie sind 2005, Martin Scherer, das erste Mal mit dem Leitlinienthema Nackenschmerz in Berührung gekommen und haben sich seither damit befasst. Wie ist das bei Ihnen dazu gekommen?
Wie viel Zeit haben wir? Wie tief können wir in meine Biografie einsteigen?
Immer die typischen 8 Stunden.
Also im Grunde genommen müssen wir noch ein Jahr weiter zurückgehen nach 2004, nach Grünkraut am Bodensee. Damals hatte ich eigentlich vor, eine Praxis zu kaufen, habe dann gesehen, dass eine Wissenschaftlerstelle an der Uni Göttingen frei war, an der Abteilung Allgemeinmedizin. Und dann war da ein Räumchen neben Jean Cheneau frei. Das bekam ich. Und die Frage war, was mache ich denn für ein Forschungsthema? Jean Cheneau hat Rückenschmerz gemacht, der obere Rücken war noch frei. Also hieß es, Martin Scherer, du machst den Nackenschmerz. Also ein bisschen was zwischen Zufall und Instinkt. Und dann habe ich 2004 auch einen Forschungsantrag oder sagen wir mal einen Nachwuchsantrag Nackenschmerz geschrieben. Und Teil dieses ganzen Programms war es dann auch, in die Entwicklung einer Leitlinie Nackenschmerz einzusteigen, ein Jahr später. Und damals sind wir tatsächlich gestartet mit einer S3-Leitlinie, mit allem drum und dran. Und als die dann auslief, ist Jean Cheneau dann irgendwann nochmal dazugekommen, als wir sie dann auch aus Effizienzgründen und aus Machbarkeitsgründen downgraden mussten zu einer S1. Und schön, dass Thomas sie jetzt wieder hochgehoben hat auf das S3-Podest.
Thomas Kötter hat ja initial schon angedeutet, naja, es gibt einen Versorgungsdruck. Wir kennen die Daten aus der Burden Study, diese Befragung von 5000 Erwachsenen. Wir kennen die Rankings bei den AU-Fällen. Also da kann man jetzt schon sagen, okay, klar, logisch. Ich sage jetzt mal was, zweithäufigster Beratungsanlass in der Hausarztpraxis, mehr oder weniger. Thomas Kötter nickt. Gab es vielleicht doch andere, ich sag mal, Inspirationen oder Notwendigkeiten für die DGAM, sich dieses Themas auch in Form einer Leitlinie immer wieder vorzunehmen?
Also wir sind ja in Deutschland diejenigen, die die meisten Patientinnen und Patienten mit Nackenschmerzen primär versorgen. Und was jetzt ja dazu kam oder dazu kommt, ist ja eine stärkere Rolle, auch durch die Akademisierung auch der Physiotherapie. Deswegen war es jetzt auch für die Aktualisierung und für das Upgrade der Leitlinie mir ein Anliegen, dass wir das interprofessionell machen, dass wir also hier die physiotherapeutische Fachgesellschaft mit an Bord nehmen und dass diese Leitlinie nicht nur in hausärztlichen Praxen einem Praxistest unterzogen wird, sondern auch in physiotherapeutischen Praxen. Mhm. Ich glaube, da haben wir als Allgemeinmedizin noch auch mit den engsten Draht, weil wir natürlich auch in vielen Fällen sehr gut mit Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten zusammenarbeiten.
Ich kann mich an einen Artikel erinnern, Thomas, im Jahr 2008. Ich habe mehrere CME-Artikel zum Thema Nackenschmerzen geschrieben und für die Münchner Medizinische Wochenschrift habe ich im Jahr 2008 die damalige S3-Leitlinie Nackenschmerzen zusammengefasst. Schöner 100 CME-Artikel mit allem drum und dran, aber die MMW hat sich die Freiheit genommen, die redaktionelle Freiheit, und dem wird Dennis Nüttler wahrscheinlich gleich beipflichten, vielleicht sogar applaudieren, sich selber eine knackige Überschrift auszudenken. Das heißt, wir hatten dann einen schönen evidenzbasierten Artikel und drüber stand die pointierte Überschrift, die die Redaktion der MMW selbst gemacht hat. Meistens liegt's am Stress, machen Sie das Ihren Patienten klar. Ja. Hättest du diese Überschrift durchgehen lassen, Thomas?
Nein, in dieser Absolutheit sicherlich nicht. Das finde ich nicht korrekt. Aber was natürlich, da steckt natürlich ein Fünkchen Wahrheit drin. Also wenn wir jetzt Patientinnen und Patienten mit Nackenschmerz untersuchen und keine strukturelle Ursache finden, dann ist es wichtig, das habt ihr damals schon, hast du damals schon so formuliert und das haben wir jetzt auch nochmal betont, dass man schon von Beginn an natürlich psychosoziale Faktoren mit einbezieht. Und aus meiner persönlichen hausärztlichen Erfahrung kann ich da auch sagen, dass diese zweite Ebene doch auch sehr häufig vorhanden ist.
Und ist doch nach wie vor so, und das schreiben Sie ja auch in der Leitlinie und das steht auch in einem begleitenden Artikel im Deutschen Ärzteblatt, dass man letztlich in weniger als 1% der Fälle tatsächlich überhaupt eine strukturelle Ursache findet.
So ist es. Also in den wenigsten Fällen finden wir eine strukturelle Ursache. Und das ist dann auch natürlich für uns eine diagnostische und kommunikative Herausforderung. Ich sage mal, das Wichtigste ist, den Patientinnen und Patienten nach einer gründlichen Anamnese und Untersuchung sagen zu können, dass mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen ist, dass hier jetzt was Schlimmes dahinter steckt, wo sie mit Bewegung zum Beispiel noch irgendwie was verschlimmern können oder kaputt machen können.
Thomas, du hast eben schon so ein bisschen gesagt, was sich verändert hat in den letzten 20 Jahren. Und das ist ja schon eine tolle Sache, dass wir hier irgendwie gemeinsam auf Nackenschmerzjahrzehnte zurückblicken können. Ich will es noch mal ein bisschen auf den Punkt bringen. Du hast gesagt, vor 20 Jahren gab es keine Smartphones, richtig. Vor 20 Jahren hatten vielleicht NSAR und auch Paracetamol noch einen anderen Stellenwert. Aber es gibt ja auch vieles, was noch vielleicht noch so ist, wie es mal war. Also wir wussten zum Beispiel damals schon, dass Nackenschmerzen in den allermeisten Fällen selbstlimitierend sind, dass es im Wesentlichen auf die Red Flags und auf das Erkennen abwendbar gefährlicher Verläufe ankommt, dass aufwendige Diagnostik und Therapie nicht nötig ist, dass es nicht angezeigt ist, auf schnelle Lösungen zu setzen und dass die aktivierende Beratung im Vordergrund steht. Hat sich da in den 20 Jahren was verändert oder ist das ein Kontinuum, was noch so steht wie ein Fels in der Brandung, in der Evidenzbrandung?
Ich würde sagen, es steht im Wesentlichen wie ein Fels in der Evidenzbrandung. Man hat für manches jetzt tolle fancy Begriffe, wie zum Beispiel Patientenedukation, das, was du eben beschrieben hast, als wir reden mit den Patientinnen und klären sie darüber auf. Aber im Wesentlichen, würde ich sagen, hat sich in den letzten 20 Jahren da in der optimalen Versorgung von Patienten und Patienten mit Nackenschmerzen sehr wenig geändert. Das finde ich für so ein Ergebnis eines Leitlinienprozesses allerdings auch gar kein Manko. Man muss ja nicht immer gleich sagen, wir haben jetzt sensationelle Neuerungen gefunden, sondern die evidenzbasierte Medizin ist ja die auf der aktuell vorliegenden evidenzbasierenden, persönlichen Erfahrung basierenden Patientenpräferenz und der aktuellen Situation basierenden Versorgung. Und dieser Punkt dieser vorliegenden Evidenz aus klinischen Studien, den haben wir jetzt einfach nochmal aktuell gezogen und damit vermieden, dass Leute sagen, ach ja, wir haben da irgendwie so eine abgelaufene S1-Handlungsempfehlung, ohne die jetzt abwerten zu wollen. Und ich sage meinen Studierenden immer, bei Leitlinien ist das nicht so, dass denn, wenn die abgelaufen sind, dass das wie saure Milch ist, dass man die nicht mehr trinken darf, sondern die können durchaus weiter noch aktuell sein und relevant sein. Aber ich sage mal, für die Akzeptanz ist es ja schon auch ein Vorteil, wenn man sagen kann, 2025 up to date, hier haben wir das nochmal bestätigt, was im Prinzip seit 2005 schon bekannt ist.
Das habe ich auch schon mal hier, glaube ich, in einem Podcast gesagt, Herr Nöffler, dass eine abgelaufene Leitlinie ist nicht wie ein Joghurt und kippt vom einen Tag zum anderen um. Aber man sieht, wenn man 20 Jahre zurückblickt, dann tut sich doch einiges. Lassen wir mal die historisch verliebte Retrospektive und gehen mal in die Gegenwart. Ich kann mich noch erinnern, dass manche Ärztinnen und Ärzte in den Fokusgruppen, die ich damals geführt habe, gesagt haben, naja, die Patienten, die kommen mit sehr mechanistischen Fragestellungen, die wollen wissen, woran es jetzt genau liegt und an welchem Wirbel und an welcher Bandstruktur es nun hakt. In den Fokusgruppen sagten dann Kollegen, naja, also klar fasse ich den Nacken an bei der Untersuchung, aber ich gucke dann meistens aus dem Fenster. Also mit anderen Worten, da prallt ein gewisses Kausalitätsbedürfnis auf einen Pragmatismus der Leitlinie. Wir haben es ja gar nicht so sehr mit Kausalität. Wir hatten es in der Leitlinie damals nicht so sehr mit Kausalität und ihr jetzt auch nicht. Es geht hier eigentlich um pragmatische Lösungsstrategien und im Grunde genommen, egal ob jemand hausärztlicher Internist ist oder Allgemeinmedizinerin, ihr würdet schon auch sagen, fasst den Nacken an, aber weckt nicht zu große Kausalitätserwartungen.
Ja, genau so ist das. Also das würde ich schon sagen, es ist ganz klipp und klar und dafür sind auch ganz dezidiert aufgezählt Elemente, eine gründliche Anamnese und eine Untersuchung des Nackens, eine pragmatische Untersuchung in der Leitlinie jetzt sehr empfohlen und dann aber gleich der Stopp, wenn man sagt, wir finden keine Hinweise auf strukturelle Ursachen oder Red Flags, bitte keine Überweisung, keine Bildgebung und so weiter. Und dann das Selbstmanagement in den Vordergrund stellen, also Selbstwirksamkeit auch erzeugen. Wenn man dann sagen kann, ich kann mit ausreichender Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass hier was dahinter steckt, was Ihnen gefährlich werden können. Nun können Sie selber auch einen Teil dazu beitragen, dass Sie bald wieder schmerzfrei sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz, wo ich mir wünschen würde, dass das die Kolleginnen und Kollegen aus dieser Leitlinie mitnehmen.
Und vielleicht nochmal in eine Nutshell, was darf man nicht übersehen, was muss jeder diagnostisch wissen, der in einer Hausarztpraxis arbeitet und was sind die wichtigsten therapeutischen Keypoints, praktisch die gesprochene Kurzversion der Leitlinie?
Also nicht übersehen sollte man Bandscheibenvorfälle. Man sollte natürlich seltene gefährliche Ursachen wie eine Hirnhautentzündung oder eine Knochenhautentzündung nicht übersehen. Frakturen kann man häufig anamnestisch schon relativ sicher ausschließen und bösartige Erkrankungen durch eine entsprechende Anamnese dann eben durch die körperliche Untersuchung nochmal schauen, gibt es irgendwelche Deformitäten, Hautrötungen oder sowas, damit man auch Entzündungen ja mit ausreichender Sicherheit ausschließen kann.
Wenn man jetzt eine Leitlinie macht, Thomas Kötter, und eine eingehende Evidenzrecherche, die notwendigerweise dazugehört, ein Review letztlich, eine Meta-Analyse und so weiter und so fort und dann feststellt, es hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Ist das nicht eigentlich auch ein beruhigendes Gefühl, wenn man dann nach so einer Evidenzrecherche bestätigt bekommt, dass man 20 Jahre mehr oder weniger eigentlich richtig lag?
Also ich habe das auch absolut als positiv wahrgenommen. Ne? Mhm. Natürlich muss man sich, wenn das so eine mühevolle Arbeit, und das ist wirklich eine sehr detailverliebte, mühevolle Arbeit, diese vielen Evidenzrecherchen zu machen, wenn dann nicht das neue Nugget da irgendwo gefunden worden ist, muss man sich das vielleicht als Wissenschaftler auch schönreden. Aber nein, ich finde es auch wirklich hier befriedigend zu sagen, wir haben eigentlich die letzten 20 Jahre schon vieles richtig gemacht.
Sie haben eben gesagt, dass es für Dinge, die man immer schon hausärztlich gemacht hat, nämlich sprechen, erst zuhören, dann sprechen, dann wieder zuhören, dass es jetzt fancy Begriffe gibt, die nennen sich dann eben Patientenedukation. Würden Sie sagen, dass zur Patientenedukation auch gehört, nicht nur der Tipp, bitte beweg dich und leg dich nicht hin, also das jetzt mal das eine, sondern dass vielleicht auch zur Edukation dazugehört, offen zu kommunizieren, ich werde sehr wahrscheinlich keine Ursache dafür finden. Oder würden Sie das eher für sich behalten?
Nee, das sage ich auch ganz oft explizit dazu. Ich hatte eben schon diese Formulierung verwendet. Ich kann mit ausreichender Sicherheit ausschließen, dass da jetzt was Gefährliches dahinter steckt. Und vermutlich werden wir auch gar keine Ursache finden, während dann der Halbsatz, den ich noch dranhänge. Viele Nackenschmerzen verschwinden wieder, auch wenn wir noch so viel Diagnostik machen, bevor wir eine Ursache gefunden haben.
Ja.
Zum Beispiel als Formulierung.
Und wenn man da direkt nochmal ansetzt bei der Diagnostik, das Röntgen steht ja oft im Raum und häufig auch gerade bei Patienten und Patienten der Wunsch nach einem MRT. Wie begegnet man Bildgebungswünschen und was sind deiner Meinung nach oder nach Meinung der aktuellen neuen Leitlinie die Kriterien für eine Bildgebung? Einmal für Röntgen, einmal für MRT.
Also dem Wunsch nach Bildgebung beginnt man am besten mit einer guten Anamnese und einer körperlichen Untersuchung. Und wenn man dann selber auch aus innerer Überzeugung sagen kann, mit ausreichender Sicherheit kann ich jetzt hier ausschließen, dass da eine strukturelle Ursache dahinter steckt, dann ist das auch für einen selber, dann kann man das sehr authentisch rüberbringen, dass jetzt hier keine Bildgebung notwendig ist. Im Gegenteil, dass hier nur Nachteile bringt, also der Zeitaufwand, die Strahlenbelastung jetzt beim Röntgen oder beim CT. Das kann man ja auch durchaus so formulieren und habe damit gute Erfahrungen gemacht, dass Patientinnen und Patienten das dann auch wirklich akzeptieren. Ja, nicht alle.
Das ist die Ebene des Kommunikationstutorials, vollkommen in Ordnung. Aber jetzt mal zu den Kollegen gesprochen. Was sind denn nur so Kriterien, wo du sagen würdest, da würde ich aber wirklich Röntgen, da würde ich wirklich Bildgebung machen?
Für Röntgen gibt es eigentlich kaum Indikationen. Da wäre eigentlich nur die Fraktur zu nennen. Wenn ich einen Verdacht habe auf eine HWS-Fraktur, ohnehin einen Wechsel der Versorgungsebene anstreben. Und für alles Weitere, also bei neurologischen Auffälligkeiten, bei Anhalt für Entzündung oder einen Tumor, sind dann entweder das CT oder eben, wenn es eher um Weichteile geht, das MRT, dann die Untersuchungsmethoden der Wahl.
Wenn man jetzt bedenkt, dass die muskuloskeletale Untersuchung in der Weiterbildung immer noch, ich sag mal, eine Herausforderung ist. Gerade auch, wenn man eher einen internistischen Schwerpunkt hatte und sich hausärztlich internistisch niederlässt und dann noch hinzukommt, dass man ja eh nicht kausalitätsmäßig so viel findet. Vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was zu der körperlichen Untersuchung. Man bewegt den Kopf in Seitneigung, in Rotation, schaut, ob da Einschränkungen sind. Und ja, was hilft mir das weiter, wenn die Rotation links nicht so weit geht wie rechts? Welchen Stellenwert hat wirklich die körperliche Untersuchung? Würdest du da sagen, da geht's wirklich auch um Red Flags, um geschriebener Druckschmerz, der vielleicht Hinweis auf eine Fraktur liefert? Oder geht's doch noch eine Spur differenzierter?
Ja, also die körperliche Untersuchung beginnt ja schon mit der Inspektion und da kann ich starke Schonhaltungen zum Beispiel identifizieren, die mir einen Hinweis geben könnten, hier stimmt vielleicht was nicht, da könnte eine strukturelle Ursache dahinter stecken, weil das doch ausgeprägter ist als normalerweise bei Nackenschmerzen. Ich kann Hautrötungen erkennen, ich kann Vorwölbungen erkennen, die mich vielleicht stutzig werden lassen auf Themen wie einen Tumor oder auch eine Fraktur. Und die Beweglichkeitsprüfung ist wieder ähnlich gelagert. Also starke Bewegungseinschränkungen in eine Richtung oder neurologische Symptome, die ausgelöst werden während der Untersuchung, können Hinweis geben auf eine spezifische Ursache, also zum Beispiel Bandscheibenvorfall oder eben Entzündungen in der Halswirbelsäule. Also es ist mehr als eine, ich sag mal, symbolische Handlung, diese Untersuchung. Ich kann wirklich schauen, aber da gibt es natürlich keine absoluten Cut-offs bis so und so viel Grad. Keine strukturelle Ursache, ab so und so viel Grad Beweglichkeit. Denke an den Bandscheibenvorfall oder sowas.
Ja, nein, also das sicher nicht. Es gibt ja auch allerlei hier abwendbar gefährliche Verläufe. Den Diskusprolaps hast du schon genannt, Meningitiden, Osteomyelitis, vertebrale Infektionen, vertebrale Frakturen, Aneurysmen, auch mal Tumoren oder die Subarachnoidalblutung. Ich habe in den letzten 20 Jahren tatsächlich zweimal oder zwei der selteneren abwendbar gefährlichen Verläufe gesehen. Einmal eine Subarachnoidalblutung. Da hatten wir in unserer Leitlinie den sogenannten Vernichtungsschmerz stehen. Also dieser ganz besondere, sehr, sehr starke, plötzlich einsetzende Nackenschmerz. Und tatsächlich einmal auch ein Kleinhirntumor, der Nackenschmerzen gemacht hat. Mit anderen Worten, was mir in unserer Leitlinie so im Nachhinein aufgefallen ist, da stehen doch einige abwendbar gefährliche Verläufe so nebeneinander, von denen man doch einige in seinem Arztleben kaum sieht. Wie seid ihr damit umgegangen und wie habt ihr die nach Häufigkeit priorisiert?
Wir haben da keine Priorisierung nach Häufigkeit vorgenommen. Ich glaube, das ist in so einem Bereich der Niedrigprävalenz oder Niedriginzidenz auch nicht sinnvoll, dass man das macht. Es geht eher darum, dass man wirklich sagt, wir machen einmal eine Anamnese mit bestimmten Elementen und dann die körperliche Untersuchung. Und da haben wir wirklich diskutiert, was ist jetzt das pragmatische Set an Untersuchungen, die wir machen müssen, um sozusagen mit einer eben ausreichenden Wahrscheinlichkeit diese Dinge ausschließen kann. Also medizinisch gesehen, jetzt nicht juristisch oder sonst was, sondern medizinisch gesehen mit ausreichender Wahrscheinlichkeit das ausschließen kann, um eben zu vermeiden, dass man sagen muss, nee, also weil wir es ja nicht hundertprozentig ausschließen können, müssen wir eh jeden ins MRT schicken und dann weiß man auch, ist strukturell oder nicht. Da muss man sich ja irgendwo so einen gedachten Cut-off irgendwie überlegen und das ist mit dem Set an Anamnesefragen und Untersuchungstechniken, die wir jetzt dort empfehlen, der Konsens gewesen der Leitliniengruppe.
Wenn man sich die Therapie einmal anschaut, dann ist es ja oft so, dass multimodale Therapien so ein bisschen hinten runterfallen. Wenn du dir jetzt die therapeutischen Optionen anguckst, die wir haben, einmal die Beratung, einmal die medikamentöse Verordnung, einmal die Heilmittelverordnung, vielleicht auch noch Psychotherapie oder Entspannungsverfahren. Es gibt dann auch noch die Chirotherapie. Wie würdest du sozusagen die Toolbox dessen, was wir in der Hand haben, bewerten und wann greift man in welches Kästchen?
Also die multimodale Therapie ist vor allen Dingen dann eine Domäne, wenn man Patienten hat mit chronischen Nackenschmerzen. Ich würde sagen, bei akuten Nackenschmerzen, da kommen wir mit einem guten Selbstmanagement eigentlich sehr weit und da brauchen wir als Ärztinnen und Ärzte auch gar nicht so viel, uns dann mehr einzumischen, wenn wir das einmal gut untersucht haben und dann empfohlen haben. Und wenn es dann aber in den Bereich der chronischen Nackenschmerzen geht, da ist es dann eben wichtig zu schauen, NSAR zum Beispiel nicht zu geben, weil die dann mehr schaden als nützen. Aber dann die Frage, was können wir denn dann an Schmerzmitteln geben? Ja, eigentlich gar nicht mehr so viel, weil die anderen sind auch nicht so richtig indiziert. Und dann landen wir schnell bei eben aktivierenden Therapiemethoden aus dem nicht-medikamentösen Bereich. Also zum Beispiel aktivierende Physiotherapie, die mit Bewegung arbeitet, also die klassische Krankengymnastik im Gegensatz zu Weichteiltechniken wie Massagen und auch da eben Verhaltenstherapie hat einen Stellenwert bei chronischen Nackenschmerzen. Müssen wir uns über die Verfügbarkeit natürlich irgendwie Gedanken machen, aber so auf dem Papier wäre das im Rahmen einer multimodalen Therapie ein wichtiger Bestandteil. Und eine, ich sag mal, Mikrointervention ist ja dann auch schon die Patientenedukation, die wir selber machen können. Und ich denke, dann sind auch elektronische Hilfsmittel, wie zum Beispiel Apps, die zu Übungen anleiten, zu Übungen erinnern und auch sonst das Verhalten sozusagen steuern, wie zum Beispiel Bewegungspausen bei der Bildschirmarbeit, sicherlich auch sehr nützlich.
Vielleicht noch ein Wort, wahrscheinlich ein Negatives zu den Opioiden und eins zu dem Cannabis, was im Augenblick ja sehr gehypt wird.
Also zu Cannabis haben wir eine Recherche gemacht. Da gibt es schlichtweg keine Evidenz in irgendeiner Form, ob das mehr schadet als nützt. Und dann haben wir diskutiert und haben gesagt, also da es ja durchaus ein Abhängigkeitsrisiko in sich birgt, können wir die Anwendung von Cannabis weder bei akuten noch bei chronischen Nackenschmerzen in irgendeiner Weise empfehlen. Und auch Opioide, wenn man da mal in die Zulassung guckt und auch in die Studien guckt, da sehen wir, dass es also für solche Art der Schmerzen auch weder für die akute Behandlung noch für die chronische Behandlung mehr schadet als nützt. Wir müssen kurz rüber gucken in die USA und dann wissen wir, dass da kein Segen drinsteckt.
Oxy und Schlimmeres oder die sogenannte Opioid-Epidemie mit vielen Zehntausenden Toten, an denen man am Ende auch noch Geld verdienen kann. Das ist ja das Absurde und fürchterliche, zynische eigentlich daran. Sie haben jetzt gerade mit Martin Scherer zusammen, Thomas Kötter, eine ganze Liste von doch vielen Möglichkeiten genannt. Das Armamentarium ist eigentlich gar nicht so klein, wie man denkt. Aber es ist schon, wenn man so in die Evidenz gerade reinschaut, bei den akuten Nackenschmerzen ist eigentlich die körperliche Aktivierung, dann noch Wärme und Education und dann ist eigentlich Schluss. Dann sind wir im Bereich von kann. Ne? Also ich kann das erwägen. Es gibt viele Sachen, die Martin Scherer genannt hatte, wo man tunlichst die Finger von lassen sollte. Paracetamol hatten Sie auch genannt. Das gehört zur Wahrheit mit dazu, nicht? Dass es jetzt nicht so ist, okay, wir haben jetzt zwar Diga, kann man erwägen, ne? Also kann, aber wir haben keine Beweise, dass das wirklich funktioniert, muss man dazu sagen.
So ist das, aber es macht ja auch so ein bisschen ein Gefühl der therapeutischen Freiheit, wenn ich so sagen möchte. Wir haben ja so das Grundprinzip, aktivierende Therapiemethoden sind zu bevorzugen. Passive Therapiemethoden dann vielleicht anwenden, wenn man damit Aktivierung ermöglicht. Und wenn man dieses Grundprinzip zugrunde legt und dann mehrere Kann-Optionen hat, denke ich, hat man einen guten therapeutischen Köcher vielleicht, wenn man es mal so sagen will. Und die Übertragung aus der NVL, das fiel uns nicht schwer und das haben wir auch nicht versteckt. Wir haben einige Empfehlungen adoptiert, wie man so schön sagt, und auch adaptiert, weil es einfach Sinn ergibt, weil wir da nicht nochmal neu das Rad erfinden mussten, sondern weil man da den unteren Rücken sehr gut auf den Nacken übertragen kann.
Und dass man auf kluge, beraterische Art und Weise den monokausalen Erklärungsansätzen begegnet. Wie gesagt, Patientinnen und Patienten würden gerne genau wissen, warum es an welcher Stelle wehtut und was dann da das morphologische Korrelat ist. Und da brecht ihr eine Lanze für multikausale Erklärungsansätze.
Zum Ende hin wird mich noch ein Aspekt interessieren. Es ist sehr, sehr klar formuliert, welche Ziele diese Leitlinie verfolgt, so wie ihre Vorgängerinnen im Übrigen auch. Eben das Ausschließen von abwendbar gefährlichen Verläufen, dann evidenzbasierte Therapie und Quartärprävention. Das wird explizit da drin genannt, das Vermeiden von Überdiagnostik und Übertherapie und naturgemäß S3 multidisziplinär sind alle Fachgebiete mit dabei. Ist das breiter Konsens gewesen, das Vermeiden von Überversorgung, Thomas Kötter?
Ja, wir hatten NeurochirurgInnen, wir hatten Neurologen, wir hatten PhysiotherapeutInnen und OrthopädInnen dabei und tatsächlich gerade die Vermeidung zum Beispiel von Bildgebung, Labor und auch Überweisung in die nächste Versorgungsebene, das war breiter Konsens.
Ich habe bei Google mal gesucht nach Nackenschmerz und Cortison, einfach mal so für Spaß. Und dann findet man tatsächlich sogenannte Nackenkliniken. Die heißen wirklich so. Das sind Kollegen von Ihnen, die niedergelassen sind. Die machen wahlärztliche Behandlungen. Und auf diesen Webseiten findet man dann ein riesen Primborium an Möglichkeiten der Therapien und was man nicht alles machen kann. Und das meiste wird von ihrer Leitlinie explizit als soll nicht oder sollte nicht zur Anwendung kommen. Und an einer Stelle steht bei einer so einer Nackenklinik auch, ja, wir machen auch Injektionstherapie mit Cortison. Das ist doch Quacksalberei. Mal Hand aufs Herz oder anders gesagt, wie schwer hat es Ihre Leitlinie dann doch in der Realität auch den ein oder anderen Kollegen noch zu überzeugen?
Also wir haben alles dafür getan mit Praxistest und allem Pipapo, dass sie in der Praxis einschlägt und werden da jetzt ja auch Implementierungsmaßnahmen haben. Ne? Und nochmal ein neuer CME-Artikel, Martin, wird erscheinen als Update zu deinen CME-Artikeln und andere Maßnahmen. Deswegen hoffen wir, dass sie breit wahrgenommen wird. Ob sie umgesetzt wird, das müssen dann die Kolleginnen und Kollegen entscheiden. Und das Beispiel ist natürlich Quacksalberei.
Ja, es ist unredlich und unethisch und im Grunde genommen das Gegenteil, was die Leitlinie empfiehlt, da wird mit dem Leidensdruck, mit dem Angst der Patienten, mit den Heilserwartungen wird dann Geld gemacht. Es werden Heilsversprechen formuliert, es wird alles Mögliche getan, gemacht und abgerechnet und das ist genau das Gegenteil von dem, was eine gute Versorgung ist und da will eigentlich die Leitlinie ansetzen. Ich möchte vielleicht auch zum Abschluss nochmal was fragen, Thomas, was mich persönlich interessiert. Bei so Dingen wie Physiotherapie und Chirotherapie, da haben wir uns in der Evidenzrecherche damals schon die Zähne ausgebissen, weil wir gesehen haben, es ist doch eine Blackbox und es hängt sehr von den einzelnen Personen ab, die diese Behandlungen machen. Das heißt, der individuelle Faktor ist sehr stark, was dann zu einer gewissen Heterogenität der Studien führt. Wie ist es euch da ergangen an der Stelle? Und vielleicht dann doch nochmal ein kleines Fazit zum Thema Physiotherapie und Chirotherapie.
Ja, das ist uns ähnlich so ergangen wie euch damals. Allerdings ist die Akademisierung der Physiotherapie ja vorangeschritten, erfreulicherweise. Und da gibt es mittlerweile deutlich mehr Evidenz und auch Bemühungen um Standardisierung. Deswegen wollen die ja auch Leitlinien machen, wollen sich an Leitlinien beteiligen. Und das war bei uns jetzt mal so ein Pilotprojekt. Und na klar, auch bei der manuellen Medizin, da ist die Heterogenität sehr, sehr groß. Deswegen eben auch zurückhaltende Empfehlungen. Das kriegt man aber, denke ich, nie ganz raus. Auch Patientenedukation, Verhaltenstherapie, das ist auch sehr, sehr heterogen. Da bewegen wir uns auf nicht gut kontrollierbarem Terrain. Da können wir einfach alle nur gemeinsam dran weiterarbeiten, die Qualität zu steigern durch die Generierung von guter Evidenz.
Jetzt könnten wir tatsächlich wahrscheinlich noch viele, viele, viele Minuten mehr sprechen, weil es noch ganz viele Details gibt. Ich würde sagen, das Schlusswort von den beiden ist letztlich, es gibt viele Möglichkeiten, wendet sie an und idealerweise kann man dadurch auch Evidenz generieren. Ich bedanke mich sehr für ein kurzes, knackiges Gespräch mit Thomas Kötter und Martin Scherer über die neue S3-Leitlinie und wünsche Ihnen beiden jedenfalls alles Gute.
Ahoi. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte.
Tschüss.
Danke.
Tschüss.